You have chosen the right club. You support the right club.
What a season Arsenal are having!
Fantastic goal! Mikhail Saka!
What a goal! Rhys Nelson has won it for Arsenal!
This is my club. Fucking love this football club.
Ihr hört den German Gunners Podcast zur Saison 2023-24.
Next season is going to be even more demanding and we have to be prepared for that.
Und damit herzlich willkommen zu Episode 247 hier beim German Gunners Podcast. Es ist weiterhin gute Stimmung bei uns. Der 7. Ligasieg in Folge, 6:0 am Montagabend bei Sheffield United. Der 3. Auswärtssieg in Folge mit 5 Toren oder mehr. Von daher, wir wissen gar nicht, was wir kritisieren können, aber wollen natürlich alles wie gewohnt in aller Ausführlichkeit und in Tiefe und differenziert betrachten in dieser Episode. Wie immer an dem Mikrofon hier in Berlin bin ich Felix, in Münster ist Christian.
Ja, guten Abend allerseits.
Stimmung ist weiter gut, 31-3 Tore plus 28 aus den letzten 7 Ligaspielen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Fangen wir mal an mit den negativen Dingen, die uns in den letzten Tagen so rund um Arsenal begegnet sind. Aber mir fallen ehrlich gesagt nicht so viele ein.
Mir fallen gar keine ein, ehrlich gesagt. Es war mal wieder wunderschön zu gucken. Ich hab's dir geschrieben, ich glaube, ich hab's auch in der Gruppe geschrieben. Ob wir die Meisterschaft gewinnen oder nicht, ist unterm Strich natürlich eine schöne Sache, wenn es nicht so ist, ist aber meines Erachtens einfach nur schön, diese Mannschaft spielen zu sehen. Also das ist also wirklich, wenn man mal zurückdenkt, dann muss man weit zurückdenken, dass man mal so eine Mannschaft gesehen hat, die so unfassbar gut gespielt hat, die nicht nur ergebnistechnisch gut abgeliefert hat, sondern auch spielerisch von dem, was geboten wird, was du fußballerisch siehst, was du taktisch siehst, darbietet, da muss man lange zurückdenken und blicken, dass man sich daran erinnert. Und das ist meines Erachtens fast Highbury Emirates Wechsel, also wo wir das gesehen haben, muss man einfach ganz klar sagen. Also von daher, negative Aspekte kannst du nicht sehen. Meines Erachtens, Arteta sagt natürlich immer, und er hat ja recht damit, dass man sich immer verbessern kann, dass man alle Spiele kritisch analysieren muss, und das ist auch richtig so, und das wird er auch weiter tun, und das muss man auch tun. Aber das ist schon wirklich, wirklich eine Augenweide, sich das anzugucken.
Ich fand, wenn man was zu kritisieren hat, dann glaube ich, die ersten Ballkontakte von Partey, hat man doch auch gemerkt, dass er irgendwie mehrere Monate nicht gespielt hat. Das kann man ihm, glaube ich, auch gar nicht vorwerfen. Ansonsten, Ich bin echt froh, wenn Cedric im Sommer nicht mehr als Reserve eingewechselt wird. Man hat schon gesehen, dass er einfach nicht in der Lage ist, auf dem Niveau zu spielen. Aber ansonsten, ja, gibt es wenig zu kritisieren. Man muss natürlich fairerweise sagen, dass Sheffield United an diesem Montagabend auch ein sehr, sehr dankbarer Gegner war. Aber, und damit sind wir bei den Talking Points, wir es auch gut gemacht haben. Deswegen mal ganz kurz meine 3 Punkte, die mir besonders aufgefallen sind oder die ich nochmal herausheben will. Zum einen Einstellung. Wir hatten es, glaube ich, in der letzten Episode gesagt, dass du so ein Spiel eigentlich nur verlieren kannst. Wenn es lange 0-0 steht, kriegt halt so eine Mannschaft wie Sheffield gegebenenfalls dann doch mal Selbstvertrauen oder hat zumindest irgendwie das Stadion im Rücken. Wenn es lange irgendwie 1-0 nur steht oder 2-0 oder so, kannst du in dem Sinne, bist du halt immer angreifbar. Einer kann immer mal durchrutschen und dann hast du halt sozusagen das Stadion wieder gegen dich. Aber das haben wir alles in dem Sinne, glaube ich, ab der ersten Sekunde vermieden, indem wir sehr druckvoll gespielt haben, uns, glaube ich, auch bewusst waren als Kollektiv, dass der einzige Weg ist, diese Mannschaft sozusagen mehr oder weniger zu brechen, früh in Führung zu gehen und dann halt darauf zu hoffen, dass das Nervenkostüm bei denen losgeht. Und das hat da perfekt funktioniert. Und ich glaube, du kannst das im Endeffekt auch nur so spielen, weil wenn du erstmal überlegt hast, 10 Minuten, na, wir gucken mal, was macht der Gegner so, ich glaube, das wäre gegebenenfalls eher nach hinten losgegangen. Und die Art und Weise, wie wir das Spiel in den ersten 20, 25 Minuten angegangen sind, von der Einstellung, vom Mindset, glaube ich, besser kannst du es in dem Sinne nicht machen. Zweiter Punkt, Rolle Jorginho hatte ich auch schon ein paar Mal hier thematisiert. Ihn quasi auf der 6 zu haben, gibt Rice, ich sage jetzt mal, etwas mehr offensive Möglichkeiten. Er hat ja gestern eher so ein bisschen in dieser Havertz-Position gespielt, also auf der 8 links. Hat mir im Zusammenspiel mit Martinelli und Havertz extremst gut gefallen, da im eher linken Bereich. Und ist aus meiner Sicht da eine Waffe, gerade gegen Mannschaften, die halt relativ tief stehen. Ich glaube nicht, dass gegen Mannschaften wie Man City, Liverpool, vielleicht auch Man United auswärts eher auf dieser Position spielt, sondern ich glaube, da ist er auf der 6 doch immer noch einen Ticken besser aufgehoben. Aber ich glaube, gegen solche Mannschaften und auch, ich könnte es mir extremst gut vorstellen, gegen Porto, am kommenden Dienstag, dass er ähnlich agieren wird. Bei Brentford muss man jetzt mal gucken, hängt ein bisschen davon ab, wie Jorginho, wie fit der ist, ob er gegebenenfalls 3 Spiele dann auch innerhalb von 8 Tagen machen kann. Das glaube ich eher nicht. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass Suarez am Samstag er wieder auf der 6 spielt. Aber einen Spieler von der Qualität zu haben, der beide Positionen eigentlich mehr oder weniger identisch gut spielt, ist extremst oder sehr viel wert auf alle Fälle, hat man gestern gesehen. Und dritter Punkt, den man, glaube ich, auch nochmal herausstellen sollte, ist Ben White. Nicht nur, weil er gestern das 6-0 gemacht hat und das 10.000. Ligator oder 10.000. Tor von Arsenal insgesamt. Ich glaube, dass er bereit war, diesen taktischen Kniff zu machen, dass er so ein bisschen die Sinchenko-Position spiegelt, quasi von der rechten Seite, hat sehr, sehr viel geholfen in letzter Zeit, Kivior ein bisschen zu entlasten und ja, so er schafft es, diesen Part zu spielen und im Endeffekt eigentlich gegen die in den letzten Spielen so gut wie nicht zuzulassen über die rechte Seite. Keine Ahnung, er wird ja häufig immer so ein bisschen, oder agiert schon auch ein bisschen unauffällig, immer ist so ein bisschen, wie sagen, das Dark Horse, aber vielleicht nicht ganz so viel Glamour wie ein Sinchenko oder wie auch ein Gabriel, aber ich glaube, der Erfolg der letzten Wochen, diese 7 Siege am Stück in der Liga, die sind auch in ganz wesentlicher Form mit dem Namen Ben White verbunden.
Ja, super Leistung gestern, kann man nicht auch sagen, aber auch in den letzten Spielen ein absoluter Rückhalt, aber auch Faktor im Umschaltspiel. Ja, ich habe, wenn wir jetzt gerade schon im Defensivbereich agieren, noch den Namen Jakob Kivior vielleicht einfach als Talking Point, um den nach vorne zu schieben. Für mich eine unfassbare, gute Entwicklung, die er in den letzten Wochen gemacht hat, die Leistung, die er abgerufen hat, wie er sich selber an dem Niveau der Mannschaft ja gleichzeitig mit leistungstechnisch nach oben geschraubt hat, muss ich sagen, großer Respekt. Hätte ich nicht gedacht, dass er so schnell schafft, eine Position so gut zu bekleiden, dass man fast schon denkt, ihn rauszunehmen, wäre definitiv vielleicht eine falsche Entscheidung. Also von daher Hut ab für die Entwicklung, die er da gemacht hat und die ihm Arteta, glaube ich, auch einfach zugetraut hat und ihn hat zwar etwas notgedrungen, aber machen lassen. Finde ich sehr gut. Dann habe ich, das geht so ein bisschen in dein Thema Einstellung rein, es wieder mal einfach als eine sehr, sehr starke Weiterentwicklung der Mannschaft gesehen, dass sie trotz dieser frühen, schnellen Führung schlichtweg immer weitergemacht hat und halt dieses Thema, was wir oft hatten, Stichwort Deckel drauf machen, die Mannschaft im Endeffekt tot machen, schon in der ersten Halbzeit halt ja quasi fast erbarmungslos verfolgt hat. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema, was man auch bei anderen Mannschaften halt oftmals schon auch gesehen hat, dass sie dann, wenn sie sehen, wie jetzt Sheffield, die schwimmen, sind völlig verunsichert, Qualität geht völlig den Bach runter, dass man das dann wirklich eiskalt ausnutzt, um das Spiel sofort zuzumachen und dann gegebenenfalls auch im Nachgang die Möglichkeit zu haben, das Spiel weiter zu kontrollieren. Und das wäre im Endeffekt für mich Punkt 3. Unfassbar gute Kontrolle der Partie insgesamt. Also sprich nicht nur einfach blind vorne offensiv attackiert, sondern auch zudem das Spiel von dem Ballbesitz her sowas von an sich gezogen. Wir hatten ja teilweise Ballbesitzstatistiken, die näherten sich ja 100%. Und das ist einfach eine Qualität, die du, wenn du in einem Auswärtsspiel diese auch quasi an den Mann bringen kannst, natürlich auch diesen Faktor, den du gerade halt eben schon mal gesprochen hattest, Sprichwort Stadion, so unfassbar gut rausnehmen kann, weil halt gar keine Situationen aufkommen, die das halt zulassen. Ich glaube, Sheffield hatte keinerlei Schüsse in der Box. Die Fans sind im Endeffekt rausgestürmt aus dem Stadion und insbesondere eine Mannschaft, die unten drin steht, ein Aufsteiger, die leben ja eigentlich davon, dass quasi über die Atmosphäre irgendwas noch geht und das eigentlich auch durch absolute Spielkontrolle dann dadurch halt auch entsprechend resultierende Tore natürlich rausgenommen. Also das sind für mich so die drei Punkte gewesen, die gestern, als das so ein bisschen herausgestochen haben. Aber insgesamt gesehen hätte man wahrscheinlich auch diverse andere Spieler, Martin Ødegaard zum Beispiel, nennen können als Talking Point, wieder unfassbar guter Leader, Regisseur, die Fähigkeit aus dem Rückraum die Abschlüsse zu suchen. Also es gibt diverse Möglichkeiten. Ihr habt wahrscheinlich, die es hört, vielleicht auch noch andere Themen im Kopf, ne? Also, aber wir haben uns jetzt, sage ich mal, glaube ich, für die jeweils drei entschieden.
Genau, also Kontrolle auf alle Fälle. Und wenn man jetzt guckt, dass wir neben der Kontrolle natürlich auch, also du kannst ja auch kontrollieren, ohne torgefährlich zu sein oder einfach Ball laufen lassen. Aber dass wir sozusagen aus der Dominanz und der Kontrolle halt auch noch wirklich Druck entfachen können, sehr, sehr gutes Gegenpressing, Chancen kreieren. Ich glaube, das ist sozusagen die A-Klasse quasi, weil man hat es ja auch gesehen, wie man es in dem Sinne anders machen kann. Nach dem 6:0, glaube ich, war auch sehr viel Kontrolle und auch sehr viel Ballbesitz, aber da war halt nicht mehr ganz so viel Zug zum Tor auch. Aber in die Kombination quasi aus Dominanz, Kontrolle plus hohes Pressing und dann das Kreieren von Chancen ist, glaube ich, ja, ist der Goldstandard quasi, dass wir es in der Form so umsetzen können mit über 80% Ballbesitz. Spricht auf alle Fälle für die Mannschaft. Ich habe nochmal geguckt, oder die Arsenal-Website hat es ja dankenswerterweise zusammengezählt. Wir hatten 41 Sequenzen, wo wir 10 oder mehr Pässe gespielt haben. Ist Liga-Bestwert. Wobei man fairerweise sagen muss, dass die Partien dahinter von Man City und Brighton sind auch gegen Sheffield. Also und das muss man, glaube ich, dann auch nochmal herausstellen. Ich glaube, Arteta und auch die Mannschaft waren extremst gut vorbereitet auf Sheffield, wie du halt in dem Sinne auch spielen musst. Nicht nur, um sozusagen die Stärken des Gegners nicht offensichtlich werden zu lassen, sondern zum anderen halt auch wirklich die Schwächen eiskalt auszunutzen. Und ich glaube, das hat exzellent funktioniert, weil es ja auch einfach sehr viele Schwächen waren. Und das dann in der Form zu machen quasi und nach dem 2 oder 3-0 nicht aufhören zu spielen, das ist, glaube ich, in dem Sinne ja eine neue Qualität der Mannschaft. Ich will es noch nicht mal in dem Sinne mit Konkurrenzkampf auch erklären, weil der war oder ist aus meiner Sicht immer noch nicht so stark vorhanden auch, sondern ich glaube, es ist einfach mit einer starken Mentalität verbunden, auch mit so einem Einimpfen vom Trainerteam und von Arteta, sagen, okay, gut, Leute, das ist sozusagen der Weg, den wir spielen wollen. Das ist zu machen, das verlange ich von euch. Selbst wenn jetzt irgendwie auf der Bank 7 Leute wären, die genauso gut spielen könnten, ist es ja so, dass einfach gewisse Leute gar nicht um ihren Stammplatz bangen müssen. Und dann in der Form quasi das dann auch letztendlich runterzuspielen, ist in dem Sinne, ich will nicht sagen meisterhaft, weil wir das sind wir nicht, aber es ist auf alle Fälle nochmal ein riesengroßer Schritt in der Entwicklung nach vorne. Das hat ja Arteta auch gesagt, dass, glaube ich, in dem Sinne dann sozusagen die Kunst es jetzt ist, zu konservieren, auf dem Niveau zu halten. Ich glaube, das wird nicht möglich sein, aber das ist jetzt quasi der Anspruch, den Arsenal in den nächsten Spielen hat. Und Brentford am Samstagabend um 6:30 ist sozusagen der erste Schritt. Ziemlich realistisch, dass wir Brentford nicht mit 5 oder 6:0 aus dem Stadion schießen, denke ich mal. Aber sozusagen in der Art und Weise, wie du diese Partie auch als Heimspiel dann angehst, im Sinne von Dominanz, Kontrolle, Schwächen des Gegners offenlegen, deine eigenen Stärken einbringen. Ich glaube, das ist so jetzt durch diese letzten 7 Spiele dann halt auch die Benchmark, an dem sich dann die Mannschaft auch für die Einschätzung der jeweiligen Leistung orientieren muss. Das heißt halt nicht, dass du jedes Mal 5 oder 6 Tore schießt. Ich glaube auch gestern jeder Schuss ein Treffer. In dem Sinne, das passiert dir ja auch nicht so häufig. Dann 2-mal abgefälscht mit dem Eigentor. Klar, du musst erstmal in diese Position auch kommen, überhaupt solche Aktionen zu provozieren vom Gegner. Aber wir haben es halt auch schon anders erlebt, Ende des letzten Kalenderjahres, wo wir halt eigentlich auch genug Chancen hatten, aber dann halt eben solche Tore auch nicht gemacht haben. Aber ich glaube schon, dass es in dem Sinne eine ganz gute Phase ist und die Mannschaft nochmal den Schritt nach vorne gemacht hat und jetzt auch durch taktische Kniffe und die Art und Weise, wie sie diese Spiele spielt, ist so ein bisschen erzwingt, dass dann halt diese Chancen, die wir ja eigentlich auch vorher schon kreiert haben, dann halt auch reingehen. Also ich glaube, wir haben in dem Sinne einfach nur eine bessere Chancenverwertung auch und nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, was das Chancenkreieren angeht, wenngleich, das hatten wir auch häufiger hier besprochen, dass ja nie das Riesenproblem war, weil Chancen hatten wir eigentlich immer.
Ja, Chancen hatten wir. Und wenn man nicht lange zurückdenkt, im Januar haben wir halt noch viel diskutiert, ob man im Januar schon im Sturmbereich nachlegt. Stichwort Ivan Toney und andere Namen. Man belohnt sich jetzt halt, glaube ich, einfach effektiver. Also die Mannschaft ist im Kollektiv effektiver geworden, was ja auch die Statistiken insofern zeigt, dass wir sehr viele verschiedene Torschützen haben. Und das nicht nur mit Einzeltreffern, sondern auch mit Treffern in erhöhter Zahl.
Großen XG-Werte, wo man jetzt sagen könnte, okay, gut, also wir machen auch einfach aus ziemlich wenig ziemlich viel und das gar nicht negativ gemeint, sondern das aus meiner Sicht spricht das eher für uns. Das ist ein Qualitätsmerkmal.
Ja, und das die Sache ist halt eben genau, dass die Mannschaft auch nach schon mehreren Ergebnissen jetzt in entsprechender Höhe trotzdem weiter gallig drauf ist, diese Partien in der Aggressivität anzugehen. Weil wenn man sich mal anschaut, wie die Mannschaft presst nach vorne in den einzelnen Partien, das ist, glaube ich, schon ein unfassbar bemerkenswertes Attribut, was man sich da jetzt halt nicht nur taktisch, sondern auch im Kopf halt zurechtgelegt hat. Und Martin Odegaard hat es ja, glaube ich, auch im gestrigen Interview noch gesagt, dass sie einfach aus der defensiven Stabilität heraus auch vorne mehr Sicherheit verspüren, auch diese Anlauf- und Presswege zu gehen. Und ich glaube, dass man das auch immer wieder im Rahmen des Spiels auch sieht. Nicht nur in Ødegaard, Declan Rice, viele dieser Führungsspieler immer wieder einfordern, die Lücken zuzulaufen, die Gegner anzulaufen, zu pressen in der vordersten Linie und genau dadurch halt diese Torchancen quasi zu erzwingen. Nicht nur aus eigenem spielerischen Qualität heraus, sondern einfach auch aus dieser Drucksituation gegenüber dem Gegner heraus. Und das haben wir am letzten Wochenende gegen Newcastle extrem gut schon gesehen, aber auch jetzt auch an diesem Wochenende oder an diesem Montag jetzt wieder gegen Sheffield. Das sind halt Qualitäten, die Mannschaften gleich welcher Qualität unfassbar in Probleme bringen. Und es gibt nur wenige Mannschaften, die dem quasi sich entziehen können oder sich halt auch daraus einfacher befreien können oder mit mehr Klasse befreien können. Und das sind halt die Unterschiede zwischen den Mannschaften, die halt oben um die Tabellenführung und die Meisterschaft mitspielen oder eben halt auch nicht.
Ja, natürlich. Also ich glaube auch, selbst wenn du es phasenweise als Gegner mal schaffst, dich diesem Druck zu entziehen. Ich glaube, letztendlich über die gesamte Phase eines Spiels oder auch in irgendeiner Form permanent in einer Halbzeit, das Tempo kannst du dann halt nicht mitgehen. Das macht halt auch, glaube ich, müde. Deswegen dieses viele Ballzirkulieren, quasi das hohe Pressen, das macht ja einen Gegner auch müde und zwingt letztendlich auch zu Fehlern. Von daher, selbst wenn du mal Phasen hast, wo du daraus nichts kreierst oder nicht die Torgefahr ausstrahlst, allein die Art und Weise des oder die Spielweise, die wir haben, die ermüdeten den Gegner ja quasi auch, dieses permanente hinten drin stehen und verteidigen. Ich glaube, das ist relativ schwierig. Und klar, vielleicht gibt es in dem Sinne dann auch mal Phasen, wo sich eine Mannschaft befreien kann. Und hin und wieder hat ja Sheffield auch mal einen Ball lang nach vorn geschlagen. Aber ich glaube, letztendlich ist das in dem Sinne dann nur so ein Durchschnaufen. Es ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, du jagst quasi deinen Gegner und irgendwann ist er halt zu langsam beziehungsweise zu schwach, um sich noch zu erwehren. Aber das kriegst du halt auch nur hin mit dieser permanenten Dominanz und dem permanenten hohen Anlaufen. Und ich finde, das ist auch nochmal bemerkenswert, weil wir häufig immer auch nur über diese spielerische Klasse gesprochen haben. Aber ich finde, die Mannschaft ist halt auch körperlich wirklich in einem extrem guten Zustand gerade. Kann das Tempo gehen? Klar, da kommt uns ein bisschen entgegen, dass wir nicht diese ganz hohe Spieltaktung halt hatten in letzter Zeit. Aber gerade Mannschaften, wie ich würde jetzt mal sagen, West Ham, Burnley, auch Newcastle und jetzt Sheffield, die wir zuletzt hatten, sind ja eigentlich Mannschaften, die auch stark über das Körperliche kommen. Und mit ein, zwei Ausnahmen da vor dem Havertz-Tor, das Rumreißen von Martinelli, kam Sheffield eigentlich gar nicht in die Gelegenheit, überhaupt mit Körperlichkeit groß heranzugehen. Es gab das eine Foul in Ødegaard irgendwie in der ersten Halbzeit auf dem linken Flügel, das ja auch gelb nach sich zog. Aber ansonsten war Sheffield auch gar nicht in der Gelegenheit, überhaupt zu foulen. Ja, also weil wir in dem Sinne so viel schneller, wendiger, kreativer waren. Und in dem Sinne schonst du dich dann natürlich nicht, weil das halt sehr anstrengend ist. Andererseits glaube ich schon, dass wenn du das im Kollektiv machst, du in der Konsequenz solche Gegner halt sehr viel stärker auch ermüdest. Und wenn du dann halt nicht in der ersten Halbzeit das Spiel schon auf die entsprechende Zielgerade bringst, dann spätestens halt in der zweiten, weil ich glaube, 90 Minuten nur verteidigen, das funktioniert halt nicht. Und das ist im Endeffekt immer dieser City-Weg gewesen halt, ne? Totale Dominanz, Kontrolle und irgendwann fällt dann halt das Tor. Was wir jetzt halt nochmal viel besser machen als auch City und ich finde auch Liverpool in vergangenen Spielzeiten, ist, dass wir es halt wirklich von vornherein sehr, sehr schnell zu Ende bringen. Aber das wird man sehen. Ich glaube zum Beispiel, das Samstagsspiel jetzt gegen Brentford könnte gegebenenfalls ganz anders laufen. Da werden dann andere Qualitäten wieder vonnöten sein. Aber diese Spielfreude, die Effizienz, aber auch gepaart mit der körperlichen Fitness und der Physis, die wir gerade haben, ich glaube, das ist so die in der Kombination das, was uns eigentlich gerade unschlagbar macht. Weil selbst wenn es spielerisch vielleicht nicht mehr ganz so gut läuft, kommt man uns halt auch körperlich irgendwie nicht so wirklich in die Quere gerade.
Ja, es ist nicht mehr dieses Arsenal, wo man einfach im Endeffekt nur einen Körper reinstellen muss und dann ist das Thema erledigt, ne? Also das, was man früher halt immer so damit verbunden hat oder als taktische Marschroute schlichtweg einfach aufgeben konnte. Ich glaube, dafür haben wir auch nun auch Spieler, die dem halt nicht entsprechen. Also ein Declan Rice, ein Saliba, ein Gabriel, das sind alles Spieler, die drückst du halt nicht einfach so an die Seite, ne? Ein Jorginho und ein Partey halt auch nicht. Also das sind alles so Sachen, die tragen halt dann auch zu diesem physischen Element halt bei. Also das ist klar, auf der einen Seite eine Fitnessgeschichte, aber zum anderen natürlich auch eine Sache, wie bist du halt von der Konstitution deines Kaders an sich in der Grundausstattung halt schon ausskaliert. Und ich denke, das ist halt auch ein wichtiges Argument, auch wo man ja viel Wert drauf gelegt hat, glaube ich, im Rahmen der Kaderzusammenstellung, dass man auch das irgendwo richtig trifft, weil man natürlich, wenn man so eine Taktik oder so eine Marschroute gehen will, sich im Klaren sein muss, dass das natürlich auch vom Spielermaterial nicht nur rein von den Anlagen in fußballtechnischer Hinsicht halt funktionieren muss, sondern natürlich auch von dem, was sie leisten können in körperlicher Hinsicht, ne? Also sprich Laufwege, Anlaufen von Minute 1 bis 90 plus, und das sind alles solche Dinge, die dann irgendwo zusammenspielen. Natürlich ist das nicht immer alles bis ins kleinste Detail planbar und ausrechenbar und geht sich halt aus. Aber wenn man es halt einigermaßen, naja, gezielt versucht zusammenzustellen, ist die Chance schon ganz hoch, dass sich das ausgehen kann. Und den Status haben wir halt momentan an der Stelle gefunden.
Ja, und du kannst es, glaube ich, auch nur machen, wenn du einigermaßen im Kopf frei bist. Und es wurde ja auch vor dem Spiel viel diskutiert über City, Liverpool haben vorgelegt, quasi. Wir waren stehen so ein bisschen unter dem Druck, halt nachziehen zu müssen. Aber ich glaube, das ist ja auch nochmal so eine Sache. Da sind wir in den letzten Jahren auch immer nicht so gut mitgefahren. Und ich glaube, dieses Mal ist es eigentlich völlig irrelevant. Und jetzt am nächsten Wochenende können wir halt vorlegen. Das ist, glaube ich, ja, auch ein Punkt, wo man sagen würde, das kann man eigentlich vernachlässigen mittlerweile bei der Mannschaft, weil sie so gefestigt und stabil auch ist. Ja, paar in Abführung, kleine negative Tupfer noch. Saka zur Halbzeit ausgewechselt, soweit ich es gehört habe, aber wo nur irgendwie unwohl gefühlt. Aus meiner Sicht dann halt auch die richtige Entscheidung, ihn rauszunehmen, nichts riskieren oder so. Ich denke jetzt, Brentford und Porto sind nochmal zwei sehr, sehr wichtige Spiele auch. Martinelli hatten wir kurz angesprochen schon, scheint jetzt mehr oder weniger so wahrscheinlich eher ein Cut am Knöchel zu sein oder so. Hoffentlich auch nichts Gravierendes. Mit Blick auf Samstag ist da aber eine Schonung auch oder zumindest ein Einsatz von der Bank sicherlich gar kein Problem, weil wir mit doch jetzt dem einen oder anderen Rückkehrer auch die Möglichkeiten haben. Trossard kann links spielen, Havertz kann da spielen, dann Jesus gegebenenfalls wieder in die Mitte. Ich denke, da gibt es dann doch genug Optionen und Alternativen eigentlich. Ja, vielleicht noch abschließend zum Sheffield-Spiel. Wir haben relativ viel und auch früh gewechselt. Ich denke, das ist auch sinnvoll gewesen. Partey und Fabio Vieira reingekommen mit ihren Comebacks für längere Zeit jetzt. Gut zu sehen, dass sie wieder da sind. Gut, Cedric, wie gesagt, haben keine Alternative auf der rechten Seite. Ich weiß gar nicht, wer es war bei uns in der Chatgruppe. Aber ein Punkt, der mir auch aufgefallen ist, weil wir auch, glaube ich, wir während des Spiels kurz darüber gesprochen hatten, wen könnte man einwechseln. Niemand von Smith Rowe, Nketiah, Nelson aus der Gruppe ist eingewechselt worden. Gut, man kann immer argumentieren mit, Nelson hätte dann für Vieira kommen müssen, hätte wenig Sinn gemacht und ihm wollte man halt auch dann wieder ein bisschen die Spielzeit geben. Dass ein Smith Rowe nicht eingewechselt wurde, fand ich schon überraschend, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich weiß halt nicht, inwieweit er berücksichtigt wird fürs Wochenende oder auch für das Porto-Spiel. Keine Ahnung, wie da sein Fitnesszustand ist. Oder muss man da jetzt aus deiner Sicht schon so ein bisschen mehr reinlesen im Sinne von in der Pecking Order relativ weit hinten und
Also, ist schwer. Also, ich glaube, Nelson und Nketiah, ja, das kann man sicherlich da reinlesen, obwohl es meines Erachtens auch keine unfassbar große Überraschung ist. Wenn du einen Jesus hast, den du da ranführen willst, dann ist der natürlich primär der Spieler, der zum Einsatz kommt. Und was ist Rowe? Ja, ich hatte auch gedacht, dass er kommt. Wir hatten es ja, wie gesagt, kurz während des Spiels und da ausgetauscht. Ich würde da jetzt noch nicht das reinlesen im Final, im Endeffekt als Abgesang, schlicht vor dem Hintergrund, weil man mit Fabian Vera, glaube ich, einfach einen Spieler hat, den man irgendwo wieder ranführen möchte und das relativ zügig, damit man ihn als wirkliche Alternative auf der Bank halt zur Verfügung hat. Und ich glaube, das ist, glaube ich, die Hauptantriebsfeder gewesen, die Arteta da hatte. Obwohl ich jetzt Smith Rowe gerne gesehen hätte in der gestrigen Partie. Ich glaube, das wäre schon eine Partie gewesen, wo er noch auch noch ein paar Highlights hätte setzen können. Aber unterm Strich gesehen ist er für mich, wenn, dann der Spieler von den dreien, die du gerade genannt hast, der eigentlich am nächsten in dem Bereich dann Einwechselspieler halt momentan dran ist.
gut, ich meine, es kristallisiert sich ja heraus, dass wir zwei sehr wichtige Spiele haben. Erstmal Samstagabend, jetzt gegen Brentford um 18:30 zu Hause im Emirates, um da in der Liga im Endeffekt vorzulegen. Gibt ja wirklich interessante Partien am Wochenende, die dann eher am Sonntag sind. Aston Villa gegen die Spurs, sehr, sehr spannend. Und dann natürlich das große Spiel Man City gegen Liverpool. Und wir haben halt dann am Dienstag gleich wieder das Champions League Rückspiel gegen Porto. Und aus meiner Sicht kann man in dem Sinne ja nicht verlangen oder erscheint es unwahrscheinlich, dass zweimal dieselbe Startelf agieren wird am Samstag und am Dienstag. Ich glaube schon, dass ein bisschen rotiert wird auch. Und keine Ahnung, ich könnte mir gut vorstellen, dass Smith Rowe jemand ist, der vielleicht am Samstag auch von gegebenenfalls von Beginn an spielt oder Einsatzzeit kriegt in der zweiten Halbzeit. Wird man auch so ein bisschen sehen, wie dann der Spielverlauf ist. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das eine Option ist. Wenngleich muss man halt auch sagen, der Konkurrenzkampf ist groß. Wir haben gesagt, Jesus ist wieder zurückgekommen. Trossard ist auch eine Option von der Bank. Fabio Vera ist wieder da. Grundsätzlich würde ich jetzt erstmal sagen, wir werden schon ein bisschen anders spielen gegen Brentford. Ich glaube nicht, dass Jorginho spielt, sondern ich glaube, Rice wird eher wieder zurückgezogen auf die 6. Ich denke, für Partey kommt ein Startelf-Einsatz zu früh definitiv. Das heißt also, dadurch, dass wir Rice zurückziehen auf die 6, so meine Vorhersage mal, ist eine Position vorne frei. Ich bin mir aber relativ sicher, dass er dann in der Form vorgeht, dass Ødegaard, Havertz neben Rice spielen, Saka, Jesus, Martinelli oder Trossard auf der linken Seite. So könnt ihr es mir vorstellen. Ja. Und dann müsste man halt auch mal gucken für Dienstag. Letztendlich, wie gesagt, aus meiner Sicht ist die Mannschaft in einem körperlich sehr guten Zustand. Würde ich nur, wenn wirklich notwendig, auf der einen oder anderen Position gegebenenfalls mal rotieren. Ja, wir können, ich habe es gerade schon gesagt, das große Spiel 1 gegen 2 Liverpool zu Hause gegen Man City ist am Sonntag. Wir können halt in dementsprechend vorlegen und dann auch die Tabellenführung übernehmen. Auch das war jetzt dann wieder so ein bisschen der Fingerzeig, ne? Du hast die Chance, auf 1 zu springen. Auch das war ganz häufig so ein bisschen das, jetzt hätten wir die Gelegenheit gehabt und haben es nicht gemacht. Bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie wir die Partie am Samstag dann angehen. Ich glaube, Brentford hatten wir keine so guten Erfahrungen. Zuletzt zu Hause war immer sehr, sehr schwierig. Kann man in dem Sinne aber auch nicht mit den Vorsaisons vergleichen als Mannschaft. Aber definitiv, wenn ich jetzt sagen würde, von den Mannschaften, die unten in der zweiten Tabellenhälfte steht, eher das unangenehmere Heimspiel.
Ja, und kann Raya ist wieder nicht spielen?
Nee, genau. Und natürlich mit Ramsdale im Tor nochmal eine etwas andere Dimension, glaube ich. Aber keine Ahnung, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das jetzt großen Einfluss hat. Aber ich glaube, das Hinspiel hat schon gezeigt, dass Brentford, ich will nicht sagen Angstgegner, aber dass er in letzter Zeit da doch Probleme mit denen hatten. Aber es wird dann in dem Sinne interessant zu sehen sein, ob wir in der jetzigen Form, die wir haben, diese Probleme nicht so groß erscheinen zu lassen. In diesem Sinne freut man sich ja dann doch auf solche Spiele immer wieder, um zu gucken, wie gehen wir das Ganze an. Ich muss auch sagen, dass jetzt am Montagabend gegen Sheffield zwischendurch war es dann auch schon mal langweilig fast, gerade in der zweiten Halbzeit. Aber besser so als andersrum mit viel Hektik. Ja, und
ich wollte gerade sagen, wenn man dann ein bisschen entspannter das angehen kann, weil man halt die Kontrolle hat, dann kann ich mich da ganz gut mit organisieren und arrangieren. Aber ja, klar, Brentford ist wieder eine andere Aufgabe, Porto wird da wieder eine andere Herausforderung sein, also Brentford eben, was du gesagt hast, Sprung auf Platz 1 möglich, vorübergehend, Porto, do or die, muss ich drehen, das Spiel, das sind in jedem Spiel andere Themen, andere Schwerpunkte, die man da hat und ich bin gespannt, ich freue mich drauf, ich schaue die Mannschaft einfach unfassbar gerne und schaue ihr zu, wie sie diese einzelnen Aufgaben immer wieder für sich annimmt und erfüllt und am Samstag geht's weiter damit.
Genau, so ist es und wir werden natürlich in der nächsten Woche ganz ausführlich drauf zurückblicken und auch alles rund um die Champions League dann besprechen, bevor es nach dem Porto-Spiel dann ja schon wieder gefühlt 3 Wochen fast Pause sind, bevor es am Ostersonntag dann zu Man City geht. Schon wieder eine andere Aufgabe. Also drei sehr, sehr wichtige Spiele mit ganz unterschiedlichen Anforderungen. Wir dürfen gespannt sein, ob wir den Weg fortsetzen, den wir seit Jahresbeginn mehr oder weniger begonnen haben. Okay, dann glaube ich so viel erstmal für diese Episode. Champions League ist schon unter der Woche. Europa League ist auch. Man City, Liverpool müssen beide spielen dann, wie gesagt, am Sonntag ja gegeneinander. Aber wenn ich es, glaube ich, richtig im Kopf habe, Aston Villa auch in der Conference League dabei und die dann gegen die Spurs am Sonntag. Auch da nehmen sich gegebenenfalls Mannschaften Punkte weg. Genauso ist es. Villa am Donnerstag um 18:45 bei Ajax Amsterdam. Von daher, sagen wir mal so, wir haben Ruhe erstmal und können uns, glaube ich, auf uns konzentrieren. Wir sind im Titelrennen drin. Ich glaube, viele von uns sind immer, und ich glaube, das hatten wir auch schon ein paar Mal besprochen, elementar ist es, unter die Top 4 zu kommen. Ich glaube, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg hin. Aber wir wollen mehr, glaube ich, und die Mannschaft, ja, ist immer noch so ein bisschen das Dark Horse, aber ich glaube, da sind wir auch, mit der Rolle kommen wir ganz, ganz gut zurecht. Aber du musst es halt jetzt am Samstag dann erstmal wieder bestätigen. Nützt dir im Endeffekt halt die 6 Tore in Sheffield, nützen dir für Samstag erstmal gar nichts. Genau, wir werden es uns angucken und dann in der nächsten Woche natürlich auf alle Fälle drüber sprechen, hier dann in der nächsten Episode. Dann kommt gut durch die Woche und wir lesen uns am Wochenende in der Chatgruppe auf alle Fälle. Bis dahin.
Macht's gut. Ciao, ciao.